Wir sagen Dankeschön, 6 Jahre Eierköpfe. Und dass wir heute wieder hier sind, das verdanken wir nur euch. Wir glauben selber kaum. 6 Jahre Eierköpfe.
Geil, also.
Kennst du den Song in Original?
Natürlich kenne ich den Song, der wurde auch für uns geschrieben.
Ja, absolut.
Aber du hast gemeint, du hast einen coolen Einstieg und ich hatte mit vielem gerechnet, aber nicht damit.
Nicht damit, dass ich singe.
Es ist ein neues Jahr, es sind neue Eierköpfe.
Und jetzt hatte ich sogar noch Zeit zu schauen, bei welcher Folge wir sind.
Und zwar?
187. Heute ist alles lustig, kann das
super
sein?
Super stark. Ja, es ist ein weirder Tag. Ich meine, letztes Mal, die letzte Folge war auch hier, kann das sein? Das war unsere letzte Folge, als du auch hier warst.
Oh, das war am 3. Dezember. Boah, ist schon, 1,5 Monate haben wir nichts gemacht. So lange fühlt es sich gar nicht an.
Ja, wir hatten dazwischen die Folge mit Sportradio 360, die du auch...
Ah, das ist korrekt, die ich aufarbeiten wollte und es nie getan habe.
Ach so, ich dachte, die hättest du irgendwann auch hochgeladen oder so.
Ja, vielleicht kurz zur Erklärung. Wir waren zu Gast bei Sportradio 360, da sind wir immer mal wieder zu Gast und hatten dann um das Pfeil gebeten, weil wir gesagt haben, komm, dann laden wir quasi hoch, wie wir interviewt wurden über Rugby. Aber ich
genau, da ging es nur um einen sportlichen Rückblick, Jahr 2025. Ja, könnt ihr euch vorstellen. Also vor allem Lions Tour, Frauen-WM war riesig. Wir haben über Siebener gesprochen. Aber ja, könnt ihr auch finden, wenn ihr wollt, bei Start 360.
Und heute kein Rückblick, heute Vorausblick.
Ein bisschen, ja.
Ja, auch ein bisschen Rückblick, hast du recht. Ja.
Nee, aber ein bisschen Vorausblick vor allem. Ja. Ja, und alles. Aber erstmal.
Ja, frohes neues Jahr auch noch.
Frohes neues, absolutes Chaos. Du bist bei mir heute. Warum? Jetzt erzähl noch mal kurz unseren Hörern.
Also es ist jetzt tatsächlich exakt 12 Uhr, Montag, 19. Januar. Seit gestern Abend, Sonntag, 19 Uhr ist bei uns in der kompletten Straße Stromausfall. Wir sind ohne Strom, ohne Heizung, ohne alles zu Hause. Die sind heute Nacht mit schwerstem Gerät angerückt, haben die Straße an 3 Stellen aufgerissen komplett. Und jetzt haben sie scheinbar irgendwann heute Morgen das Problem gefunden, haben die Straße an zwei Stellen haben sie wieder zugemacht. An einer Stelle haben sie ein Riesenloch gemacht und da wird jetzt scheinbar repariert. Und die Ansage ist, dass in wenigen Stunden der Strom zurück sein sollte. Also, aber es ist hart, sag ich.
Genau, was ist, also ich... Stell es mir furchtbar vor. Also ich hatte ja auch schon Stromausfall mal für 2 Stunden in der Früh oder so, wo ich dann auf einmal nicht warm duschen konnte. Aber was sind so die Sachen, die dir aufgefallen sind, die einem dann am meisten abgehen, an die man vielleicht gar nicht so denkt?
Licht. Nein, ich meine, das Ding ist natürlich, ich bin gestern erst um 21 Uhr nach Hause gekommen von der Arbeit, als der Stromausfall schon 2 Stunden war. Und das ist einfach Hardcore. Also wenn du die ganze, was heißt Hardcore, ne? Es gibt Schlimmeres im Leben, aber wenn du dann die ganze Zeit mit deiner Handytaschenlampe oder mit einem Fahrradlicht durch die Wohnung laufen musst und dann haben wir an ein paar Stellen haben wir dann noch so ein paar Teelichter aufgestellt und keine Ahnung, aber die machen ja auch nicht richtig hell in so einer.
Ja, vor allem deine junge Tochter, die checkt wahrscheinlich gar nicht. Oh, die hat schon geschlafen und
so. Nee, die hat es schon mitgekriegt. Also die waren daheim, also ich war ja noch nicht daheim. Sie war wohl gerade in ihrem Zimmer und meine Frau war, ich weiß gar nicht, im Bad. Ich glaube im Bad. Und dann hat sie gesagt, sie hat gemeint, es war so wie bei Stranger Things. Dann hat auf einmal das Licht angefangen zu flackern und dann hat sie noch gerufen, den Namen von unserer Tochter, weil sie dachte, die macht gerade irgendeinen Scheiß, weil die liebt halt Licht an- und auszumachen, gerade im Badezimmer, seit sie da rankommt. Und dann hat sie gecheckt, so, okay, nee, es geht überall aus und ist halt dann schnell ins Kinderzimmer gerannt.
Weiter.
Und ja, für die Kleine, also ich glaube, Angst hatte sie nicht, aber ist total aufregend natürlich für so ein Kind, ne, weil die checkt halt gar nicht, was da so abgeht.
Na ja, dann kann man wirklich, wenn ich gerade überlege, was hätte ich alles an Lichtquellen, ja so ein bisschen LED, wir haben diese Fake-Kerzen hier, die sind übrigens sau cool, die wackeln.
Die laufen mit
so,
Akku?
Laufen mit
Batterie. Sowas ist gut zu haben. Ja, sowas ist gut zu haben.
Und im Keller haben wir halt unsere Kellerlichter, also da haben wir eben eins, also das hätte ich dann, würde ich dann hochholen wahrscheinlich. Das ist aber auch so, dass ich es aufladen muss, also.
Eben, also es sollte geladen sein.
Genau. Ja, und Powerbank, hast du eine oder?
Ich hab 2 Powerbanks, eine finde ich gerade nicht und die andere
ist leer.
Die liegt seit so langer Zeit in meiner Arbeitstasche, die habe ich dann kurz angeschlossen, die hat 2 Minuten geladen und dann ist sie ausgegangen.
Okay. Ja, dann. Also wie gesagt, Angebot steht, kannst gerne.
Ja, jetzt sitze ich hier, lade alle Akkus auf, die ich brauche.
Hast du deine Powerbank auch dabei?
Nee, die habe ich nicht dabei. Aber die haben ja gesagt, in ein paar Stunden soll das wieder laufen. Also ich vertraue denen dann.
Klar.
Vertraue denen dann.
Das immer Vertrauen. Apropos Vertrauen. So, ja. Unsere Hörerinnen und Hörer vertrauen ja darauf, dass wir auch über Rugby reden wollen.
Richtig, richtig.
Und ich würde sagen, wir fangen einfach gerade aktuell an. Champions Cup Gruppenphase ist vorbei. Letztes Wochenende, vierter Spieltag, jetzt vorbei. Was hast du gesehen? Wie fandest du es? Ich übrigens, du hattest ja den Tipp gegeben mit EPC Rugby TV.
Ja.
Und ich habe mir dann tatsächlich das ganze Saisonabo geholt, einfach weil ich es leid war, mir irgendwo auf irgendwelchen dubiosen Seiten Streams zu suchen, die ja nicht ganz funktionieren. Und es funktioniert nicht perfekt, dieses EPCA-TV, aber gut genug. Und du kannst auch mehrere Matches gleichzeitig laufen lassen und dann halt mit dem Sound umswitchen. Und da muss ich sagen, das war schon echt cool. Da habe ich jetzt an diesen vier Wochenenden richtig viel schauen können.
Ja, also ich habe, weil ich eben auch wieder beruflich unterwegs war am Wochenende, eher nur Highlights gesehen, Highlight-Clips bei Instagram. Das finde ich übrigens geil, der Auftritt von Challenge und Champions Cup. Die posten so viele Versuche.
Viel, viel besser geworden. Das
ist richtig, richtig gut. Also was mir vor allem aufgefallen ist, weißt du noch, wir haben die letzten Jahre immer mal wieder drüber gesprochen, wie schade ist es, wenn Mannschaften solche Wettbewerbe komplett wegschenken. So, und ich finde, die Ergebnisse sind größtenteils einfach viel, viel besser geworden. Natürlich hast du irgendwie Bath gegen Edinburgh 63-10, Toulouse gegen Sale 77-7 drin. So, irgendwie so Spiele, die du gefühlt nicht brauchst. Aber fast alle Spiele sind so krass eng. Auch wenn du große Namen gegen vermeintlich kleinere Namen hast. Leinster gegen Bayonne. So, Leinster gewinnt es am Ende relativ glücklich, wenn auch mit 9 Punkten. Aber so viele Spiele sind innerhalb von 7 Punkten oder sind lange Zeit extrem eng.
Genau, also Bayonne hat zwar am Ende 0 Tabellenpunkte, also ist eins von 2 Teams im ganzen Wettbewerb mit 0 Punkten, aber die hatten einfach starke Gegner. Die haben jetzt da nichts hergeschenkt und die waren auch jetzt in Leinster richtig stark.
Ja.
Das einzige Team, das meiner Meinung nach richtig enttäuscht hat, das war Clermont. Und die auch mit 0 Punkten dastehen, minus 108 Punkte Differenz. Also das ist auch für dieses Team mit den Stars, die sie haben. Aber lass doch mal Gruppe für Gruppe durchgehen. Ja. Wir haben in Pool 1 haben wir Glasgow, Tabellenspitze vor Toulouse, Sale und
Saracens. Maximalausbeute, 20 Punkte.
Unfassbar. Also das Spiel in Glasgow, wo sie Toulouse geschlagen haben. Das war, glaube ich, der erste oder zweite Spieltag war das schon.
Nach 0:21 zur Pause.
Unfassbar. Ja. Jetzt gegen Saracens, das letzte Spiel, jetzt am vergangenen Wochenende, gestern Abend. Ey, war das eine Demontage der ehemaligen Champions. Also die hatten da gar keine Chance. Naja, freue ich mich richtig auf Glasgow diese Saison, aber das heißt natürlich auch immer Schottland. Vor allem, so wie Schottland zurzeit ist, wenn wir auf den Six Nations auch schon ein bisschen schauen, du hast eigentlich den Großteil des Sturms von Edinburgh und die Hintermannschaft von Glasgow. Ein bisschen wächst in Hintermannschaft, hast du dann die Winger wieder von Edinburgh und du hast im Sturm wahrscheinlich die dritte Reihe eher von Glasgow als von Edinburgh. Aber du kannst grob sagen, so ist der Split und das, was vor allem die Hintermannschaft von Glasgow zurzeit spielt. George Horn, was eine Verfassung der sich befindet. Richtig, richtig gut zu sehen.
Ja, und Edinburgh hat sich auch qualifiziert. Nicht so eindrucksvoll wie Glasgow.
Nee, die mussten zittern.
Nur in Anführungszeichen Tabellenvierter geworden im zweiten Pool. Aber sie sind qualifiziert. Sie haben auch 2 von 4 Spielen gewonnen.
Ja.
Und dementsprechend können wir wirklich auf eine starke schottische Mannschaft bauen bei den Six Nations.
Oh. Weil das war jedes Jahr wieder von vorne. Dieses Jahr wird's aber Schottland.
Kannst du dich erinnern, dass die beiden schottischen Teams jemals so gute Ergebnisse vor den Six Nations im Champions Cup erzielt haben?
Im Champions Cup nicht. Also URC sind sie seit Jahren gut. Ich meine, Glasgow hat ja auch vorletztes Jahr gewonnen.
Aber das ist schon eine ganz andere Hausnummer. Ob du jetzt
und vor allem in also Champions Cup ganz oben und jetzt, also Glasgow bekommt jetzt Heimspiel, Viertelfinale und dann wahrscheinlich, wenn sie es schaffen, auch Halbfinale. Ich meine, auf die nächsten Spiele können wir schauen, aber ja, das sieht gut aus und seit Jahren haben wir immer geredet über schottisches Rugby. Oh, das sieht nicht gut aus für die Zukunft. Aber vor allem, wenn ich mir Glasgow anschaue mit Spielern, die da gerade durchkommen, Leute wie Gregor Brown, wie heißt der, Williamson, Richardson, der zweite Reihe.
Zweite Reihe, ja.
Da haben sie wirklich, und Jamie Doby jetzt wieder auf Außen zum Beispiel, da haben sie ein paar Leute, die da gerade durchkommen. Das ist richtig stark.
Ja, ja. Ja, bin ich gespannt. Also die Gegenwart sieht sehr, sehr gut aus bei den Schotten. Das muss man auf jeden Fall so sagen. Dann gab's also
Toulouse in der Gruppe.
Super enttäuschend, nur 2 Siege.
Naja, also hast du gesehen, wie die jetzt auch Sale, wie die gespielt haben gegen Sale? Also unfassbar. Nur halt, die hatten zwei sauschwer Auswärtsspiele gegen Glasgow, die gerade einfach eine starke Mannschaft sind, und gegen Saracens, die an diesem Spiel halt wirklich, das war letztes Wochenende, das war so windig, das waren unfassbar schwierige Bedingungen, es war arschkalt und du hattest halt in einer Hälfte hattest du den Wind komplett im Rücken, und das haben die Saracens ausgenutzt, und die sind deswegen gut in Führung gegangen in der ersten Hälfte und haben die zweite Hälfte einfach durch ein gutes Kickspiel und harte Verteidigung nichts mehr zugelassen von Toulouse.
Ja, aber trotzdem, ich finde Toulouse auch schwere Auswärtsspiele hin oder her, ein 21-0 in Glasgow hätten die normalerweise nicht hergeben, sind trotzdem einer der Top-Favorit, muss ich sagen, auf den Titel.
Ja, also das Problem ist, wenn wir weiterschauen, die werden im Halbfinale vermutlich auf Bordeaux treffen. Und dann müssen sie auswärts hin, weil
im
sie jetzt
Viertelfinale. Im Viertelfinale schon.
Ach stimmt, es gibt ja 16. Finale.
Es geht mit Achtelfinale geht's los. Das ist die Round of 16, also die 16
jetzt
Besten.
Jetzt.
Bordeaux gegen Leicester und Toulouse gegen Bristol. Und die Sieger dieser zwei Partien treffen aufeinander im Viertelfinale.
Ja,
das heißt, du hast das französische Duell wahrscheinlich im Viertelfinale. Auf der anderen Seite, ne, Glasgow wird in einem Viertelfinale Toulon oder die Stormers bekommen, sicherlich nicht einfach. Und dann hast du ein potenzielles Halbfinale gegen Leinster.
Ja.
Die müssen sich auch erstmal durchsetzen. Die kriegen jetzt Edinburgh. Die haben den Vorteil, sie dürfen zu Hause spielen.
Ja.
Und dann hast du
Harlequins.
Genau.
Oder Sale.
Harlequins oder Sale. Das klingt jetzt erstmal nicht so. Aber, Qualität vom Champions Cup. Total geil.
Ja, genau. Also gehen wir schon weiter. Gruppe 2, Bath vorne vor Toulon.
Vorjahresfinalist im.
Und dann hast du die große Überraschung.
Challenge Cup, so rum, ja.
Genau, weil Edinburgh war quasi schon raus, dadurch, dass sie gegen Bath richtig hoch verloren haben. Und dann hat aber ganz überraschend Castres in Munster gewonnen. Und das war das Ergebnis, das niemand erwartet hat an diesem Wochenende.
Munster ist raus. Munster spielt im Challenge Cup.
Nicht mal mit der Top-Mannschaft.
Ja.
Wirklich mit einer 1B, sagen wir mal, Mannschaft und Munster geschlagen in Thomond Park. Ah, das ist das Ergebnis, was am meisten dem Rugby-Herz so wehtut, weil Munster gehört in den Champions Cup, aber Hut ab vor Castres.
Aber, also, was ja total geil ist, ne, weil ich ja auch jedes Jahr dahin fliege zu diesen Endspielen, immer am gleichen Wochenende dieses Jahr Bilbao, ich freue mich so krass drauf. Ich weiß nicht, hast du auch
mal
überlegt, Bilbao hinzufliegen?
Nee, ich war vor 2 Jahren war ich in London, das war mega, aber.
Also Unterkünfte sind gerade ein Desaster. Ich kenne auch kaum jemanden, der schon Unterkünfte
hat.
Aber
ihr wart schon
so
teuer. Bilbao vor ein paar Jahren. Ist gar nicht so lange
hin. Da war es auch teuer, aber noch bezahlbar. Und jetzt ist es so teuer, dass wir gerade noch nichts haben. Wir versuchen jetzt über unsere Spanier, die auch dabei sind auf unserer Tour, vielleicht in einem Nachbarort oder sowas was klar zu machen, wo man dann mit dem Zug reinfährt oder vielleicht sogar einen Bus fürs ganze Wochenende zu mieten mit Fahrer, weil das wahrscheinlich billiger wird, ein bisschen aus Bilbao rauszugehen und sich einen Bus zu mieten, als wirklich in Bilbao eine Unterkunft zu nehmen. Das ist absurd, was da für Preise aufgerufen werden.
Letztes Mal auch schon so?
Es war, wie gesagt, teuer, aber nicht ganz so krass. Nicht ganz so krass wie dieses Mal. Auf jeden Fall ist ja dann, es gab Jahre, da hast du am Freitagabend Challenge Cup Finale gehabt, wo du gedacht hast, also auf die zwei Mannschaften habe ich gar keinen Bock. Wenn ich mir das jetzt anschaue, was aus dem Champions Cup rausgeflogen ist, weil vier Gruppen, die vier Besten jeder Gruppe gehen ins Achtelfinale des Champions Cups. Und der fünfte jeder Gruppe fliegt runter in den Challenge Cup. Das heißt, die spielen noch weiter. Und dazu gehören Munster, La Rochelle, ehemaliger Seriensieger aus dem Champions Cup, die spielen jetzt im Challenge Cup weiter. Und wenn ich mir vorstelle.
Pro auch noch und die Sharks, die Durban Sharks, die vor 2 Jahren den Challenge Cup noch gewonnen haben, auch in der Saison, wo sie da runter sind. Und ich sag mal, also von den Teams, La Rochelle und Munster, das ist ja.
Und
das Finale eigentlich.
Genau, und wenn ich mir das jetzt anschaue, das wäre halt der Wahnsinn, wenn du so ein Finale kriegen würdest. Also ich glaube, sie sind jetzt auf der selben Seite. Also das Finale Munster gegen La Rochelle ist leider nicht möglich. Die würden in einem Halbfinale potenziell aufeinandertreffen, aber auch davor, also Munster muss jetzt erstmal zu den Exeter Chiefs, ne? Das machst du auch nicht im Vorbeigehen. La Rochelle muss nach Newcastle. Die spielen eine beschissene Saison bisher in der Premiership, aber haben eine gute Challenge Cup Saison und vor allem haben die eingekauft,
die
was das Zeug hält.
Zeigt nach oben ganz klar. Also die haben schwach angefangen, aber haben jetzt auch ihren ersten Sieg in der Premiership gehabt gegen Gloucester vor Weihnachten und deswegen sind zwei sehr coole Wettbewerbe und ich fand also die erste Wochenende, das war ja direkt nach den All Nations Series, ich glaube Anfang Dezember waren die ersten beiden Runden. Und da fand ich es noch nicht so. Da war das wirklich, du hast gemerkt, vor allem im ersten Spieltag, da sind schon einige Teams nicht mit ihrer besten Mannschaft, haben ein bisschen taktiert, auswärts nicht das stärkste Team, wo dann ja auch Thomas Ramos sich gemeldet hat, manche Teams nehmen diesen Wettbewerb nicht so ernst, um dann zwei Spiele zu verlieren gegen Glasgow und gegen Saracens, aber das hat sich geändert und hinten raus haben wir jetzt gemerkt, also dieses letzte Wochenende war jedes Spiel irgendwie unterhaltsam, spannend und also die größte Überraschung war wirklich dieses Harlequins in La Rochelle gewonnen, unfassbar. Also Harlequins spielen eine richtig schlechte Saison auch in der Premiership gerade, aber die haben jetzt hier im Champions Cup gezeigt, was sie einfach für ein Team sein können.
Ja. Insgesamt die Engländer stark, ne? Die haben viele Mannschaften weitergebracht.
Ja, also Northampton.
Was Harlequins, Sale, Northampton, Saracens, Bristol. Bath und Bristol und Leicester. 7 Clubs haben die weitergekriegt.
Ja.
Also das ist schon krass.
Also du hast Gloucester komplett verloren und aber niemanden in den Challenge Cup runter.
Ja, genau. Also du hast 7 von 8 Clubs, die sich qualifiziert haben. Das ist schon gut. Eine krasse Quote. Das schafft sonst niemand. Also die Franzosen, was haben die? 1, 2, 3, 4. Die Franzosen haben nur 4 Clubs weitergekriegt. Und wir reden über eine Dominanz der Franzosen in diesem Wettbewerb über die letzten Jahre. Die letzten Sieger.
Also du hast halt Bayonne ganz raus, La Rochelle, Challenge Cup. Du hast Clermont ganz raus und du hast Pro Challenge Cup. Also das ist schon ein Unterschied da.
Das kann sich natürlich dann auch schnell ändern in der nächsten Runde. Also wenn Bordeaux und Toulouse jetzt mal Leicester und Bristol raushauen, dann...
Und du hast einige englische Teams, die gegeneinander spielen. Also es wird auf jeden Fall weniger werden jetzt.
Es wird
jetzt
auf jeden Fall weniger.
Aber nee, es ist schon cool auch zu sehen. Ich denke, man kann es auch ein bisschen erklären mit den Franzosen ist halt, also wenn sie eine Chance haben und die Top-Teams, die im Champions Cup weit kommen wollen, die geben da auch alles. Aber für die anderen Teams, wenn die halt einmal ein Spiel verloren haben, dann ist denen einfach die Top-Quartors wichtiger. Muss man sagen. Und es ist auch so eine geile Liga, also kann man verstehen.
Ja, und wo ich dann auch gespannt bin, im Challenge Cup Montpellier, beste Mannschaft der Gruppenphase, auch die Maximalausbeute, die sind aktuell 6. in der Top 14, das heißt, die spielen auch da echt eine sehr gute Saison, also die gehören sicherlich auch zu den Top-Favoriten. Und wo wir beim Challenge Cup nochmal sind, muss man vielleicht einmal auf den 3. Spieltag zurückgucken. Da gab es nämlich ganz große News aus deutscher Sicht. Da hat nämlich Albert Lindner sein Profidebüt gegeben. 19 Jahre jung, kommt natürlich aus Frankfurt. Wirklich Shoutout an die Frankfurter, was die da über die letzten Jahre aufgebaut haben an einem Nachwuchsprogramm, wo jetzt dann wirklich die Spieler rauskommen in den Profibereich jetzt über die nächsten Jahre. Also Anton Segner war der Erste und jetzt geht's richtig rund. Also die Jungs, die da in Frankreich unterwegs sind, Albert Lindner kommt im Challenge Cup von der Bank für Connacht, für eine der Top-Provinzen aus Irland. Ich habe mich jetzt ein bisschen informiert, weil ich mir auch dachte, wie geil ist das denn, weil da soll ja auch ein Umbruch jetzt stattfinden in der deutschen Nationalmannschaft. Und mit Chris Hennig haben wir einen extrem talentierten Verbinder. Der wird auch viele Spiele machen dürfen im Rec. Der spielt ja jetzt in der Akademie von Grenoble, aber die haben keine Spiele in der Zeit. Und seine Trainer sind wohl große Fans davon, dass er für die Nationalmannschaft spielt.
Ah, nice.
Und wenn du da so eine Achse aufbauen könntest mit ihm, ich glaube, er ist 20 und Albert Lindner, der ist 19. Aber wir müssen uns wohl noch ein Jahr gedulden, weil es gibt auch in Irland so einen Status wie dieser GIF-Status in Frankreich.
Du musst da
und
bleiben.
Da darfst du nicht für die Nationalmannschaft spielen. Also irgendwie in diesen ersten 5 Jahren oder weiß der Geier was wie lang.
Aber...
Und da muss er wohl noch ein Jahr warten, dann kriegt er den Status, dann darf er auch für die Nationalmannschaft spielen, ohne den Status zu verlieren. Also das waren jetzt mal meine Recherchen, ob das komplett richtig ist, weiß ich nicht, aber ich meine, dass es so ist.
Hast du ihn schon mal eingeladen zu Rugby Daily?
Ich hab Kontakt mit ihm, war jetzt gerade viel bei ihm. Wir haben gesagt, jetzt irgendwann die Tage und Wochen wird es ein Interview geben, auf jeden Fall. Also
da kannst du ja die ganzen Sachen dann fragen. Ist auf jeden Fall spannend, also und cool zu sehen. Ich meine, wir haben es also vor allem jetzt mitverfolgt, weil ich also ihn auch kenne und früher ging ich später bei Erik, wie es bei ihm lief damals zu La Rochelle zu den Espoirs, dann sein Wechsel zu Vannes und dann letzte Saison, wie ich das gefeiert habe, dass der in der Top 14 gespielt hat, mit welchen Mitspielern, gegen welche Spieler, auch im Challenge Cup, was er da gespielt hat. Unfassbar. Und das halt einfach, kann jetzt jeder so mitverfolgen, wie immer mehr deutsche Spieler und es immer mehr Möglichkeiten gibt, deutsche Spieler zu sehen.
Ja.
Und da fiebert man dann einfach mit. Und das ist auch bei Rugby so cool, dass man jetzt nicht so Hardcore-Fan von einer Mannschaft ist oder selbst wenn man Fan ist, das heißt nicht, dass man dann gegen andere ist und nicht andere aussupporten kann. Und es gibt einfach viele individuelle Spiele, die uns hier die Chance geben, Fanboys ihrer Clubs zu werden und denen zu folgen. Also
ja, voll. Und ich muss auch, also bei Erik, für den muss ich echt nochmal kurz eine Lanze brechen, weil ich finde es so geil, was der sich da, also was für ein Spielertyp er einfach auch geworden ist. Ja. So, ne? Also Erik taugt jetzt nicht als der, der irgendwie einen Rugby-Boom auslöst in Deutschland, weil er nicht der spektakuläre Spieler ist. Aber genau das war der richtige Weg. Er ist einfach eine safe Bank. Selbst wenn er 80 Minuten durchspielt, bei einem Spiel, was sie total dominieren, er hat nie mehr als 3-4 Carries. Weil das einfach nicht sein Job ist. Ja, sein Job ist tacklen, ist Lineouts fangen oder gut liften. Und genau was du sagst, einfach anschieben. Ja. Er ist ganz oft einfach der erste Supporter vom Ballträger und das jetzt nicht nur über den Ball, sondern er schiebt richtig mit an und das ist ganz, einfach ganz so krass.
Ist er quasi mit dem Tryscorer der erste, der auf ihm drauf liegt im Mahlfeld, weil das hast du ja ganz oft. Es gibt jetzt kein Pre-Engagen mehr, aber du siehst bei einem Pick and Go vor der Linie, ein Spieler geht rein und sobald der im Kontakt ist, nimmt sein Mitspieler von hinten ihn um den Torso und trägt ihn rüber. Und das ist der Erik. Und das macht er so oft. Und ja, der hat halt genau seine Rolle gefunden. Allein von der Körpergröße her ist er nicht der riesig groß gewachsene zweite Reihe. Der wird niemals an die 130, 140 Kilo Hünen rankommen. Deswegen wird nicht dieses unfassbare Kraftpaket sein, das im Scrum den Unterschied macht, aber wird auch nicht diese Lineout-Dominanz haben, die ein 2-Meter-Typ hat. Und er musste halt seinen USP finden. Und das ist Arbeit, Arbeit, Arbeit. Der rennt, der übers Feld, der ist, wenn der Gegner einen Durchbruch macht oder durchkickt, oft einer der ersten, die hinten wieder aushelfen, ist vorne im Support ständig dabei und ist jemand, der sich dann nicht selber in den Vordergrund drängt oder so, sondern halt einfach der ultimative Teamplayer.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, der Traum für jeden Trainer, so einen in der Mannschaft. Und ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ich habe es leider nur in der Story gepostet bei Rugby Daily und habe keinen Screenshot gemacht. Irgendein Magazin hat ihn in die 15 der Hinrunde reingepackt, ja. Auf der 4. Was für eine Auszeichnung.
Ja.
Also ich meine, Wann ist Tabellenführer, aber ich glaube, du hast auch nur 2 oder 3 Spieler von Wann in dieser Hinrunden 15 und Erik Marx ist einer davon. Ja. Was für eine Auszeichnung, ey. Also wirklich krass.
Übrigens, jetzt wo ich ein bisschen über den Spielstil gesprochen habe, eigentlich gar nicht so unähnlich wie Anton Segner, auch so dieses Arbeitstier, die vielen Tackles, ja. Nicht so der flashy, aber halt einfach so ein bisschen der Coach-Traum Also, das sind einfach gut, unsere Jungs darin. Ja, sind einfach, also, einfach gut im Arbeiten.
Klar, Anton, so positionsbedingt hat er noch ein bisschen mehr, sag ich mal, mit dem Spiel zu tun. Also, er hat mehr Carries, hat er ja auch erzählt, dass er daran jetzt einfach arbeitet, weil das so der Next Step ist. Übrigens, bei dem geht's ja auch bald schon wieder los. Das wird ein krasses Wochenende. Ich glaube, es ist das zweite Wochenende Six Nations. Da spielt das Wolfpack das erste 7-2-Turnier in Nairobi und Anton Segner startet in die neue Super-Rugby-Saison. Also da geht's dann richtig rund. Im Februar geht's richtig
musst du dir alles schon mal anstreichen im Kalender, damit dann nichts untergeht.
Ich hab mir wirklich so einen Rugby-Kalender gemacht. Deswegen habe ich das auch gerade so im Schirm, weil ich irgendwann diese eine Zeile gesehen habe, wo ich mir dachte, hui, da kommt aber alles zusammen, was geht.
Wirst du den auch digital machen und teilen mit deinen Followern?
Nee, den habe ich jetzt erstmal tatsächlich nur so für mich gemacht. Der ist auch super unübersichtlich, glaube ich, für andere Menschen, dass ich eben Dinge nicht vergesse. Also, wo wir bei Terminen...
Wir schauen doch einfach, dass wir wieder regelmäßig jetzt podcasten, einmal die Woche vielleicht, dann kannst du mal sagen, was am Wochenende ansteht, weil du weißt es, glaube ich, mit deinem Kalender dann am besten.
Genau, pass auf, ich kann den jetzt mal ganz kurz aufmachen, hier den Kalender. Ich glaube, also jetzt ist natürlich noch mal ein Wochenende, ein oder zwei, es ist etwas ruhiger, bis halt die Six Nations losgehen. So, hier habe ich meinen Rugby-Kalender. Genau, jetzt sind noch 2 ruhige Wochenenden, wenn man so will. Also da habe ich jetzt zum Beispiel in meiner Übersicht erstmal nur den 18. und 19. Spieltag der Pro D2 drinstehen. Und dann ab Anfang Februar, Halleluja, Six Nations. Dann am Wochenende drauf Nairobi und Super Rugby. Und dann geht auch irgendwann bald die Bundesliga wieder los und so weiter und so fort. Also jetzt geht's richtig rund.
Oh ja.
Und wo wir bei Terminen sind, also wir können ja das alles ein bisschen kreuz und quer machen.
Natürlich.
Im Februar, weil das gerade auch frisch rausgekommen ist, die deutschen 15er Frauen spielen ja auch zu Hause am 28.02. in Heidelberg gegen Finnland. Das ist ein von 2 Spielen dann in dieser, ich weiß gar nicht, sind sie in der Trophy? Ich vergesse mal, wie das heißt, ich glaube schon. Und sie testen jetzt eine Woche vorher in der Schweiz am 22.02. Da ist zuerst das Männerspiel aus dem Rack Schweiz gegen Niederlande und dann im Anschluss spielt Schweiz gegen Deutschland 15er Frauen.
Hm, cool.
Also auch cooler Termin. Und ja, wo wir bei den Nationalmannschaften sind, machen wir doch vielleicht auch die 15er Männer, weil die kommen jetzt am Wochenende zum letzten Camp zusammen vor dem Rec. Mhm. Da sind, das hat Deutschland Rugby auch nochmal, Rugby Deutschland so, auch nochmal in dieser Meldung extra reingeschrieben. So Spieler wie Eric Marx, John Ireland, Sean Ingle und ich weiß nicht, wen sie da noch aufgeführt haben, Lewis Ball aus Schottland, die sind bewusst da nicht mit dabei, weil da wollen sie natürlich auch nicht überstrapazieren, dass sie nochmal ein Wochenende da sind. Die haben ja auch Ligaspiele. Die sind zum Rack eingeplant. Und auch da sind die Informationen, die ich bekommen habe, dass zum Beispiel ein Erik für die drei wichtigsten Spiele mit dabei sein wird. Dass wahrscheinlich sogar ein Nick Schonert für die drei wichtigsten Spiele auch von Wann freigegeben wird. Also Prop von Wann, der für Deutschland debütieren würde.
Das hieß es letztes Jahr auch. Da war er dann aber angeschlagen.
Ja, jetzt ist er auch gerade verletzt, aber er wird wohl fit. Was man hört.
Ja, das Ding ist halt, wenn er wegen einer Verletzung dann 2-3 Spiele verpasst, sind das dann halt die, wo dann Wann sagt, und das verstehe ich auch voll, wir zahlen für diesen Spieler und klar, wir brauchen den, weil dann die Rec-Spiele auch während der Six Nations sind. Ich weiß nicht, da verliert Wann jetzt nicht so viele Spieler. Ich glaube, letztes Jahr hatten sie ja schon ein paar Warni und so. Ich weiß gar nicht, ob sie Six Nations Spieler jetzt aktuell haben.
Ich glaube nicht.
Also könnten sie es dann schon eher verkraften.
Ja, nee, ich bin mir ziemlich sicher, dass kein Six-Nation-Spieler...
Vielleicht auch, also wenn die ein paar Youngsters haben, dass sie bei U20 oder aber auf jeden Fall wäre es cool, den Erik da wieder zu sehen und auch die anderen Spieler. Und
ja, Erik hat ja auch total Bock, also der ist ja auch mittlerweile engagiert als Athletensprecher, also der ist zweiter Athletensprecher.
Auf eigene Initiative hin.
Genau,
er ist da auf Rugby Deutschland zugegangen, gesagt, ey, ich will da was bewegen, ich bekomme mit, wie es im professionellen Umfeld läuft und wir könnten es so viel besser machen. Ich bekomme mit, wie das bei meinen Teamkollegen aus den Niederlanden oder aus Belgien läuft, bei deren Nationen. Und bei den Nationalmannschaften und ich will einfach, dass es bei uns besser wird. Und das ist sehr, sehr cool und von ihm auch die Reife zu zeigen, hey, es wird von selber nichts passieren. Wenn ich weiß, es geht besser, dann sollte ich auch nicht nur für mich selber, sondern auch für alle, die danach kommen, versuchen, es besser zu machen.
Ja. Genau, und also wenn wir jetzt auf diesen Kader nochmal schauen für dieses Trainingscamp, es gibt dann auch noch ein Testspiel gegen eine Mannschaft aus Warschau. Da werden jetzt, also was ich geil finde, ist eben, Chris Hennig ist dabei aus Grenoble, Karl Kasper mit 18 ist dabei aus der Akademie von Stade Français und ich traue dem Typen zu, wirklich direkt ein Faktor in dieser Nationalmannschaft zu sein. Der ist super jung, aber der bringt eine Physis mit, der hat in der U18 den absoluten Unterschied gemacht und ich glaube, dass der mindestens von der Bank wirklich was reißen kann in dieser Mannschaft. Dann werden jetzt wohl noch ein paar Spieler aus England, die bei diesem Spiel gegen UCAF schon ausprobiert worden sind wiederberufen. Dan Board zum Beispiel, den habe ich ja damals auch interviewt. Und jetzt werden nochmal ein, zwei ausgetestet. Ich meine, dass es Ewan McTaggart ist. Kann aber auch sein, dass ich mich täusche. Das ist wohl so ein 2-Meter-Stürmer. Der spielt relativ niedriges Niveau, soll aber echt was auf dem Kasten haben. Soll ein super mobiler Spieler sein für seine Größe. Wo auch so die Hoffnungen da sind, dass der sich positiv präsentiert und da echt nochmal eine geile Option auf der zweiten Reihe gibt.
Hast du gerade irgendwie dann Einblick, also ich bin, was Rugby Deutschland angeht, weiß ich echt nicht so viel, kommen diese Spieler auf Deutschland zu oder haben wir da Agenten auch, die scouten oder?
Kein Agenten, also wirklich auch da ein ganz großes Shoutout. Lass mich den Namen nicht falsch sagen, ich glaube, er ist Paul von Rugby in Germany, dieser Insta-Auftritt.
Mhm.
Der scoutet, also mehr oder weniger, einfach aus freien Stücken.
Echt?
Für Rugby. Das ist krass. Der Typ kennt jeden Spieler, der theoretisch für Deutschland spielberechtigt ist. Im Ausland. Und der gibt diese Listen dann weiter. Also ich hoffe, ich verrate jetzt hier nicht zu viel. Aber der gibt das dann auch tatsächlich weiter an die Trainer und so weiter und so fort. Und über den ist ganz viel ins Rollen gekommen. Und
geiler Typ, hast du den schon mal interviewt? Oder sollen wir ihn einladen zum Podcast?
Das können wir tatsächlich gerne mal machen.
Cool.
Also wir haben gesagt, wir wollen uns jetzt unbedingt mal treffen. Er war in München. Wann war das? Für irgendein Spiel. Da war ich aber nicht hier. oder ich muss ja, kommentieren. Lass mal einen Podcast ein, und dann habe ich ihn aber, das war als 1860 gerade gegründet hatte, Rugby-Abteilung, und dann habe ich ihn quasi vermittelt ins Vereinsheim von 1860, weil er hat dann mit denen Rugby geschaut. Ja? Ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Spiel war. Und er lebt in der Nähe, da wo auch mein Vater lebt, und wir haben gesagt, wenn ich da mal da bin, dann melde ich mich, dann treffen wir uns mal auf ein Bierchen. Und ja, lass uns den mal einladen. Finde ich eine coole Sache. Genau, und dann hat mir Michael Poppmeier noch gesagt, den habe ich jetzt für Rugby Daily auch interviewt, also der Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft noch in Frankfurt, dass mittlerweile im Ausland ankommt, dass in Deutschland was aufwärts geht, so hat er das gesagt, und dass die Spieler von sich aus sich melden. Spieler, die deutsche Wurzeln haben und so weiter und so fort. Also es ist jetzt nicht so, dass alle, die da jetzt gerade dabei sind und eine Rolle spielen könnten.
Wieso denken die das? Wir haben jetzt nicht, so die Ergebnisse sprechen eigentlich eher gegen.
Ja, aber dieses UKIP-Spiel, es wird wohl in UK tatsächlich registriert. Und das hat Deutschland gewonnen, zum zweiten Mal hintereinander, mit einem einigermaßen ordentlichen Rugby. Und
ja, vielleicht sogar auch, dass du halt immer mehr deutsche Namen in gewissen Ligen, Profiligen siehst und
hilft
denkst,
okay,
ja,
auch, ja,
immer öfters die deutsche Flagge neben so einem Namen, und ja, vielleicht geht da ja mittlerweile was, und die wahrscheinlich, ja, jemand, der deutsche Heritage hat, weiß das ja selber und hat vielleicht, wenn du ein niedriges Profi- oder Semi-Profi-Niveau spielst, hast du es dann wahrscheinlich schon im Hinterkopf so, okay, ich würde gern Test-Rugby, Länderspiel-Rugby spielen.
Ja. Eben, das ist es ja. Also das sind
dann hast du das im, ja,
so teilweise Jungs, dritte, vierte, fünfte, sechste
Liga in
England.
Keine Chance für England zu spielen.
Keine Chance, irgendwo in UK was zu reißen. Aber wenn du dann merkst, so, okay, ich könnte vielleicht für Deutschland spielen und vielleicht kann ich da wirklich noch was bewegen.
Genau, und könntest dadurch dann aber auch mehr Leute auf dich aufmerksam machen und vielleicht dadurch eine richtige Profikarriere wieder zu starten. Man bekommt es ja immer wieder mit, dass Spieler auch bei den besten Rugby-Nationen, professionellsten Nationen durchs Raster fallen und später dann wieder hochkommen. Also wenn du dir zum Beispiel Tyke Byrne, der ist bei Leinster durch die Academy geflogen, ist rausgeflogen, nur um dann über Munster wieder einer der besten Spieler der Welt zu werden.
Diese Geschichte von Tyke Byrne.
Aber du kriegst es ja immer wieder, also Leute, auch jetzt Rory McConaghy bei England, okay, der ist jetzt wieder nicht mehr dabei, aber war auch aus dem 15er-Programm geflogen, ist dann über das 7er zurück, ist dann zu Bath und ist dann bei der WM 2019 dabei gewesen. Also du hast immer wieder so Beispiele, und wir sehen es jetzt mit Leuten wie Duan van der Merwe, der nicht erfolgreich war, niemals für Südafrika gespielt hätte, wenn er Südafrika geblieben wäre. Aber in der Zwischenzeit bei Schottland auf ein Niveau gekommen ist, wo du sagst, okay, jetzt aktuell würde er wahrscheinlich von den Springboks nominiert werden, wäre er verfügbar. Und Tui Polotu, wie der bei Schottland spielt, der wäre gerade auch, der würde starten bei Australien, keine Angst. Aber wäre er da
James
geblieben?
James Lowe, Jameson Gibson Park,
genau.
Das gleiche Spiel mit Irland und Neuseeland.
Und das ist natürlich da immer noch kommt mit rein, dass sie dann in dem Land auch wieder Profi komplett spielen. Aber einfach, es liegt daran, dass die Chance, die sie hatten ursprünglich, die hat nicht gereicht. Und eine zweite Chance zu bekommen, und das könnte für so ein paar Semi-Pro-Rugby-Spieler mit deutschen Eltern oder Großeltern eine Chance sein, ein paar Augen auf sich zu locken, wenn man sagt, hey, gegen Georgien auf einmal Player of the Match in einem knappen Sieg, überraschend für Deutschland, alle schauen drauf.
Mhm.
Und das sind dann schon Chancen, die du hast und ich glaube, attraktiv sein könnten.
Ja. Es ist vielleicht auch ein guter Übergang zur 7er Nationalmannschaft. Die ist nämlich ganz spontan nach Malaga geflogen. Das ist halt dann schon geil zu sehen, was für Möglichkeiten in diesem 7er Programm vorhanden sind. Einfach so, dass die Trainingsbedingungen so beschissen wurden durch Schnee und Temperaturen hier in Deutschland, dass sie gesagt haben, ja, 2 Wochen Trainingslager in Malaga, da sind die Jungs jetzt gerade, fühlen sich total wohl, können zur Regeneration ins Meer gehen und so weiter und so fort und trainieren da einfach unter geilen Bedingungen. Teilweise trainieren sie mit und gegen Spanien. Die bereiten sich auch gerade auf die World Series vor, beziehungsweise sind dann teilweise mal Kaderspieler da, die nicht für die World Series berufen sind und so weiter und so fort. Und da habe ich jetzt gestern mit Jan Lammers gesprochen. Ganz spannend, der ist nicht mit Felix Lammers verwandt.
Und der nicht mit Jan Lüdecke?
Nicht mit Jan Lüdecke, aber mit Vito Lammers. Der hat vor einigen Jahren mal ein paar 15er Länderspiele für Deutschland gemacht. Das ist sein Bruder. Jan Lammers, ganz spannend. Er ist in Italien geboren, in Neuseeland aufgewachsen, hat eine deutsche Mama und einen Schweizer Papa. und die Geschichte von ihm finde ich auch so geil, weil irgendwie kam dann so ein bisschen Kontakt auch zwischen Rugby Deutschland und ihm und er hat halt in Neuseeland da ein bisschen gezockt und bliblablub. Und dann wollte er jetzt eigentlich mit seiner Freundin halt durch Europa reisen Vorher oder zum Start mehr oder weniger im Mai hat er einmal diese Howard Hinton Sevens gespielt, wo Deutschland ja immer so Development-Teams hinschickt. Da hat er einen ganz guten Eindruck hinterlassen. Dann ist er mit seiner Freundin reisen gegangen durch Europa und jetzt ist er hier, jetzt ist er mit im Trainingslager und ich hatte mich halt bei den anderen Jungs mal so umgehört, hey, jetzt habe ich ja wirklich fast alle schon durch, so interviewtechnisch. Gibt es irgendwie gerade jemanden, der da durchkommt, der sich vielleicht lohnt? Und dann meinten wirklich mehrere Jungs, so, mach mal den Jan Lammers. Also der könnte auch in Kenia dabei sein. Bin ich gespannt.
Total witziger Kerl. Ist das so ein Spielertyp? Ist das so?
Er sagt halt so, in Neuseeland ist ja Siebener eher so, das spielst du halt in der 15er Pause. Mhm. Und da spielt eigentlich jeder so alles. So, wenn du das jetzt nicht auf
dem... Ja, okay, was war seine Position?
Genau, er spielt 15er? Jetzt im 15er hat er Center gespielt und im 7er hat ihn Pablo Ferro jetzt mal auf die Hakler-Position gestellt. Taugt ihm auch ganz gut, hat er gesagt. Und bin ich gespannt. Also er wird offizieller Spieler von der RGH geführt, wie Robin Plümpe und Tim Lichtenberg und Henry Smeed. Der hat auch schon 15er Nationalmannschaft gespielt. Der ist sein Zimmernachbar, der ist dann nämlich mal kurz ins Bild gelaufen gestern. Bin ich mal gespannt, der könnte da auch dabei sein. Und ja, also was man so hört, ist, dass die Vorbereitung echt gut läuft auf Kenia. Makonnen Amekwedi wird wahrscheinlich nicht dabei sein, also der ist jetzt auch im Trainingslager nicht dabei, da hatte, glaube ich, eine Knieverletzung. Mhm. Philipp Gleitze auch immer noch angeschlagen, also das sind dann schon Ausfälle, die wehtun, aber damit musst du als Wolfpack mittlerweile auch umgehen können.
Und können sie, also wenn ich überlege, ja, was wir in den letzten 2 Jahren da an Talenten haben durchkommen sehen und wie es immer weitergeht, alleine was ich mitbekomme über dich, über Rugby Daily immer wieder ein neues Gesicht, boah krass, der spielt da, der hat da schon, boah okay, ja, da kommt schon echt viel durch und da sieht man, dass da ein gutes Grundgerüst steht und ich hoffe einfach, nochmal, also ich weiß wirklich, ich bekomme gar nichts mehr mit von Rugby Deutschland. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber was man so sieht, ist ja irgendwie nicht so positiv. Und ich hoffe einfach, dass das 7er-Programm weiterlaufen kann, weil es ja auch nicht komplett am Verband hängt, sondern dadurch, dass es olympisch ist, ja einfach weil durch die olympische Sportförderung eigentlich getragen wird.
Ja.
Und ich hoffe, dass das 7er genauso weiterläuft, weil was das in den letzten Jahren bewirkt hat, was wir da einfach für Mega-Athleten haben durchkommen sehen, was für Chancen die Jungs da bekommen und ja, wie stolz man darauf sein kann, dass die deutsche 7er-Nationalmannschaft so gut ist.
Also ich habe tatsächlich, muss ich zu meiner Stande gestehen, noch gar keine Infos eingeholt, wie der DRT gelaufen ist am Samstag, obwohl das ja durchaus auch interessant wäre in meiner Position als Abteilungsleiter.
In sehr vielen Positionen, ja.
Ich hörte, dass es wieder einige personelle Veränderungen gibt, einige Rücktritte, aber das war alles, was ich vorher gehört hatte.
Da müssen wir es auch einfach, glaube ich, bevor wir da mit Halbwissen um uns...
Ja, genau. Also deswegen
mal jemanden holen, aber ist ja auch immer schwierig, weil Leute, die wir von Rugby Deutschland immer bekommen haben, die wollen dann auch nicht immer wirklich so reden.
Ja,
und
dann ist es halt durch diese Zerklüftetheit im deutschen Rugby, dann schreit wieder das andere Lager und ich habe halt auch gar keinen Bock mehr auf diese Rugby-Politik. Ich habe da einfach keinen Bock drauf.
Ich hätte gern, dass mir einmal jemand erklärt, wie genau diese Rugby-Politik funktioniert, weil das ist das Problem. Ich höre immer, also ich sehe immer negatives Fingerzeigen in verschiedene Richtungen, aber ich weiß gar nicht wirklich, wer hat jetzt warum ein Problem mit wem und wieso ist das wichtiger zu streiten als positiv irgendwie an was zu arbeiten, aber egal. Da brauchen wir jemanden, falls sich jemand angesprochen fühlt, berufen fühlt, uns das mal zu erklären, gerne melden.
Ja.
Ja,
genau. Und auf jeden Fall, wir waren beim 7er, während dieses kurzen Schwenks zur Sportpolitik.
Ja,
genau, also gestern war ja auch 7-3, also Qualifikationsturnier, haben sich Kanada und Belgien jetzt als letzte zwei Nationen bei den Männern.
In Belgien passiert auch einiges.
Aber hallo, hey.
15er und 7er. Mhm.
Also hatte ich jetzt auch nicht unbedingt auf dem Schirm, dass Belgien die Mannschaft sein wird, die sich da qualifiziert für die 7-2. Also nochmal zur...
Und wie nah sie im Rapid Charge dran waren mit diesem Unentschieden gegen Samoa, also
die
15er, also die sind
voll.
Gerade Belgien, an den letzten Jahren haben sie...
Haben natürlich auch den großen Vorteil, dass sie natürlich eine krasse Nähe zu Frankreich haben,
wo du
viele Profis ziehen kannst, aber trotzdem machen die richtig geile Arbeit. Vielleicht nochmal ganz kurz ausgeholt zur Erklärung, also diese neue Sevens-Geschichte überhaupt. Also du hast jetzt die World Series runter auf 8 Mannschaften, die eine längere Serie spielen. Darunter hast du die Sevens 2, wo Deutschland spielt. Deutschland ist eins der qualifizierten 4 Core-Teams. Und jetzt haben sich dazu nochmal Belgien und Kanada eben als zusätzliche zwei Mannschaften qualifiziert. Die spielen jetzt drei Turniere mit jeweils, also mit diesen sechs Mannschaften. Und die vier Besten der Endabrechnung dieser drei Turniere, die qualifizieren sich dann für ein ganz großes Turnier oder drei große Turniere gemeinsam mit den acht World Series Mannschaften. Das ist natürlich das große Ziel. Irgendwie mindestens Vierter werden bei diesen drei Turnieren jetzt der Sevens 2 und dann spielst du drei Turniere mit all den ganz großen, mit Neuseeland, mit Fiji, mit Spanien und so weiter und so fort. Und da will das Wolfpack unbedingt hin.
Ja, Lüdecke liebt nichts mehr als die Siebener-Programme in dieser Saison zu erklären in diesem Podcast.
Also wie kompliziert kann man sich sowas
hier? Aber ich lieb's. Man merkt, dass du das schon echt oft erklären musstest oder dir schon echt oft Gedanken gemacht hast, wie genau es funktioniert, weil du das mittlerweile sowas von einfach runterrattern kannst. Ich blick da. Wenn du es erklärst, verstehe ich's. Und ich verstehe es jetzt auch im Prinzip. Aber ich könnte es jetzt nicht wiedergeben, wie genau das funktioniert. Ja.
Aber also ich bin echt mal gespannt. Also Deutschland hat natürlich das wird so brutal eng, weil das sind sechs Mannschaften auf so einem krass ähnlichen Level. Da wird es, glaube ich, kaum Ausreißer nach oben oder nach unten gehen. Da wird es so sehr auf Tagesform ankommen. Da wird es so sehr drauf ankommen, dass du die richtigen Spiele gewinnst bei diesen Turnieren, um einfach deine Platzierungen zu holen. Und ja, ich hoffe einfach, dass Deutschland da in Nairobi vorlegen kann. Also geil wäre halt irgendwie so direkt mal. Ich war gar nicht vom Turniersieg zu träumen, aber direkt mal
natürlich.
So. Ja, natürlich eigentlich schon.
Sonst musst du nicht anreisen.
Direkt
wenn du nicht
mindestens
Turniersieg willst.
So ein dritter Platz, das wäre halt einfach geil, um da rein zu starten. Natürlich werden die Jungs da anreisen und sagen, wir wollen
das. Man muss immer sagen,
wäre Quatsch.
Turnierform ist auch wichtig zu schauen, wie werden sie in den nächsten Turnieren dann auch spielen. Und das ist immer eigentlich, also dieses Viertelfinale ist so immer der springende Punkt eigentlich. Ich weiß gar nicht, spielen sie Viertelfinale, Halbfinale? Nee,
sie spielen Round-Robin, meine ich. Und dann, ich glaube, es gibt gar keine K.O.-Spiele. Ich glaube, sie spielen...
Gar keine K.O.-Spiele, es ist eine Liga sozusagen.
Ja, du hast, glaube ich, immer fünf Spiele und dann eine Endabrechnung, wenn mich nicht alles täuscht. Also das, siehst du, jetzt bin ich halt auch wieder raus aus meinem Erklärmodus. Aber
wahrscheinlich wird es auch anders sein jetzt für diese Vorsaison, als es dann in dem endgültigen Turnier sein wird. Da wird es dann wieder Gruppen geben, natürlich, mit 12 Teams. Aber, nee, okay. Dann müssen wir das auch nicht zu viel. Das wird dann einfach auch erklärt werden, wenn ihr die Turniere schaut. Wo kann man denn diese Sevens 2 schauen?
Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Also
findet ihr raus auf Rugby Daily in den kommenden Tagen.
Auf jeden Fall müssen wir da mal schauen. Also Sevens 2 könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht einfach World Rugby sogar einen Livestream auf Facebook und ähnliches macht.
Boah, falls nicht, könntest du überlegen, es gibt doch diesen einen Typ von, ich glaube, es ist das von dem Egg Chasers Podcast, der sich irgendwie die Rechte geholt hat für die Pro D2, dass er sie in UK auf YouTube übertragen darf, kommentieren darf mit seinem eigenen Home-Setup oder so.
Das ist ja geil. An sowas habe ich auch schon immer mal gedacht.
Einfach mal World Rugby kontaktieren, hey, Deutschland spielt in der Sevens 2, könnte ich... gibt's da irgendwie, habt ihr da sogar vielleicht, ich meine, damals hatten wir dieses World Rugby Radio Ding mit Spork. Wenn es da irgendeine Möglichkeit gibt, dass man dann sagt, ey, Deutschland spielt da mit, Sevens 2, können wir das Turnier einfach selber uns die Rechte holen, übertragen und dann sagst du für YouTube-Abonnenten, dann kannst du da ein bisschen die Kosten wieder reinholen.
Ja, ja klar. Ja, gute Idee.
Mach doch mal,
mach doch mal.
Ich mach sogar Experte mit dir, wir können zu zweit kommentieren, aber ich nehme pro Spiel eine Leberkassemmel. Und ich warte, Siebener ist schwierig, das sind richtig viele Leberkassemmel.
Ich mach dir so ganz kleine Leberkassemmeln, die so genau zwischen deine Fingerkuppen passen oder so. Ja, genau. Okay. Um das einmal zu vervollständigen, die Teams heißen auf jeden Fall Kenia, USA, Uruguay, Deutschland, Belgien und Kanada. Das sind die sechs Mannschaften, die in diesen drei Turnieren. Also vielleicht ist die USA noch ein bisschen auf einem anderen Level, aber ansonsten dürfte das alles sehr, sehr nah beisammen sein. Und ja, wie gesagt, ich glaube, dass die deutsche Mannschaft da sich vor niemandem verstecken muss. Klar tut's weh, wenn genannte Namen ausfallen, aber es ist ja jetzt auch erstmal nur ein Turnier in Nairobi, dann ist vier Wochenenden Pause und dann am Wochenende 20. bis 22. März geht's weiter. Da wird dann auf zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden gespielt, erst in Montevideo, Uruguay und dann in Sao Paulo in Brasilien. Das sind die drei Stops und danach sind wir schlauer.
Ein Thema, über das wir noch gar nicht gesprochen haben.
Scott
Robertson.
All Blacks haben ihren Trainer gefeuert. Und das wohl auf Druck der Spieler. was man so mitbekommen hat. Krass, ne?
Unfassbar. Also, das habe ich gar nicht kommen sehen. Es ist wohl, gab wohl ein Player-led, also von den Spielern geführte Review. Und das war, die war schon, als sie in Europa waren, in der Nordhemisphäre für die Autumn Nations Series. Und da waren ja also vor allem diese Niederlage gegen England. Und danach waren wohl ziemlich viele Leute unzufrieden. Und es ist jetzt, ich meine, es war, wann war das, am Donnerstag oder Freitag, als es rauskam? Mhm. Und ich glaube, am Vortag gab es die Gerüchte mit Adi Savea, genau, dass der unzufrieden, genau, ist und dass der nach Europa gehen würde. Sofort, Lenz da, genau, sofort gemeint, oh, wenn Rico Ioane weg ist, nehmen wir halt dann Adi Savea als nächstes. Und das war dann wahrscheinlich wirklich der Druck, auch der öffentliche Druck, der dann die New Zealand Rugby Union dazu gezwungen hat, das jetzt dann so schnell zu machen. Aber die haben auch immer wieder betont, und das, da bin ich mir auch sicher, das war nicht Adi Savea alleine, der jetzt da wollte, dass Robertson geht. Die waren wohl generell die Spieler unzufrieden mit, wie es gelaufen ist. Es ist so interessant, wie unterschiedlich die Wahrnehmung von außen gegenüber der Mannschaft ist. Also man dachte ja immer, Ian Foster, der ist ein bisschen langweilig. Scott Robertson, der wäre viel cooler, viel, viel moderner. Der braucht diese All Blacks Mannschaft. Der hat mit den Crusaders 8 Titel hintereinander geholt.
Ja, Pustekuchen, ne? So ganz
im Gegenteil. Ian Foster stand unter Druck vor der WM 2023. Und die Mannschaft hat sich gerade gesagt, nee, wir stellen uns vor den, wenn der geht, dann spielen wir nicht. Ja. Und der, wo jetzt alle dachten, das wird der ultimative Maverick-Coach, der Breakdancer, der mit den All Blacks die WM gewinnen wird, da sagen die Spieler, es funktioniert nicht.
Ja.
Es liegt nicht alleine an ihm. Er hat ein riesen Coaching-Team mitgebracht und wahrscheinlich dafür zu wenig Umbruch eigentlich im Team gehabt. Also das hat jetzt nicht groß anders gespielt als vor der WM 2023, nach der WM 2023. Dieses Jahr kamen ein paar erste richtige junge Spieler durch, aber die brauchen wahrscheinlich noch ein Jahr oder zwei, um an dem Niveau zu sein, in dem sie sein sollten. Das heißt, ich glaube, er hätte letzte Saison hätte schon mehr sich trauen sollen. Der war erstmal diese England June Test Series in Neuseeland, hat er noch nichts riskieren wollen, hat deswegen quasi ja noch keine neuen Spieler reingebracht. Und ich meine, wir dürfen nicht vergessen, die haben jetzt immer noch Eden Park, sind sie immer noch umgeschlagen oder haben auch jetzt wieder gegen Südafrika gewonnen, aber dann halt danach in Wellington diese Rekordniederlage,
das ist es ja dann immer, ne?
Du hast dieses richtig enttäuschende Spiel in Argentinien gehabt, wo man aber sagt, es war richtig enttäuschend für die neuseeländischen Rugby-Fans, aber das ist dann auch ein bisschen nicht wertschätzend den Argentinien gegenüber, weil ich glaube, du kannst nicht einfach nach Argentinien fahren, außer du bist England, und da einfach so gewinnen.
Ja.
Und sie haben trotzdem beide Spiele gegen Australien gewonnen, Bledisloe wieder geholt. Sie haben 3 Spiele im Kalenderjahr 2026 verloren. Argentinien, Südafrika, England. Und dann feuerst du einen Coach. Also das muss erstmal,
ja,
so gut muss er erstmal sein.
Ja, klar, also, aber ich glaube nicht, dass es eine Entlassung aufgrund von Ergebnissen war. Es war eine Entlassung offensichtlich aufgrund von Unstimmigkeiten zwischen Mannschaft und Trainer oder Trainerteam, wie auch immer.
Also der Verband hat gesagt, also es ist nicht wegen der Niederlagen, sondern sie haben sich den Trend angeschaut und ob sie glauben, dass es bis zur WM besser wird. Und weil die Frage war, ob es ein Risiko ist, jetzt nicht mal zwei Jahre vor der Weltmeisterschaft einen Coach zu wechseln. Und dann hat ich weiß gar nicht mehr, wer es war, aber auf jeden Fall der ich weiß nicht, der Pressesprecher oder sogar der Chairman oder wer es war von der New Zealand Rugby Union, als er das gefragt wurde, hat gemeint, das größere Risiko wäre, jetzt nicht zu wechseln, sondern weiter zu hoffen, dass sich was verbessert, ja, mit dem, was sich bisher in 2 Jahren nichts verbessert hat.
Und das kommt ja mit Sicherheit auch aus der Mannschaft, dass dann eben junge Spieler sagen, so, hey, wir sind nicht auf dem richtigen Weg, so wird das nichts. Weil ich meine, also ich finde,
es ist aber schwierig, weil Scott Robertson schon so ein beliebter Coach, ja, war bei den Crusaders,
ja, bei den Crusaders
war und ist.
Er, unvergessen seine Dance Moves. Wie oft ist er Meister geworden? 5-mal hintereinander oder was? Keine Ahnung.
Mindestens.
Also whatever. Ich habe keine Ahnung. Also der ist Serienmeister. Sie haben ihn geliebt. Aber es zeigt halt mal wieder, und das gilt für Spieler wie Trainer, Club-Level erfolgreich ist nicht gleich automatisch Step auf Testlevel erfolgreich. Das haben wir erlebt bei Wales mit Wayne Pivac, sicherlich unter anderen Voraussetzungen. Das haben wir bei so vielen Spielern erlebt, die für ihre Clubmannschaften auf höchstem Level im Champions Cup Riesenleistungen gebracht haben, aber die diesen Schritt nicht hingekriegt haben auf dieses Testlevel, dann wirklich auf Six Nations.
Sieben Titel hintereinander mit den Crusaders geholt.
Ja, sieben Titel hintereinander, unfassbar.
Rekorden, die wird niemals mehr eingeholt.
Ja, und dann funktioniert's halt nicht mit den All Blacks, aber sowas kann passieren. Und jetzt müssen wir dann auch drüber sprechen, wer ist denn ein potenzieller Nachfolger? Also Namen gibt's viele.
Einen, der am hervorsticht und tatsächlich interessant, mein Stuschler-Coach Richard hat schon im September gesagt, dass er nicht glaubt, dass Robertson bleibt. Ich so, hä, was? Mhm. Er sieht Jamie Joseph da.
Aha.
Und der ist jetzt auch der Name, den die meisten Leute dann nennen, wenn es um den nächsten Coach geht. Ja. Jamie Joseph, wir erinnern uns an die WM in Japan 2019, wo er es ins Viertelfinale geschafft hat, gegen Irland und Schottland diese Siege geholt hat. Bei den Highlanders ist er gerade aktuell unter Vertrag, war es auch schon vor seiner Zeit in Japan. Hatte immer an seiner Seite Tony Brown als Assistant Coach, der ja gerade bei Südafrika ist.
Wo der hat, glaube ich, gesagt, er geht nicht, ne?
Das hat Rusty Erasmus hat gepostet, dass Tony Brown nicht geht. Okay. Aber also die sind halt ein Coaching-Duo immer gewesen und ist auch Neuseeländer. Also es könnte sein, dass du da einen Doppelpack bekommst. Ich glaube es auch nicht. Ich glaube, warum sollte jemand aktuell dieses Springbok-Setup als Coach verlassen, weil es einfach die beste Mannschaft der Welt ist.
Ja gut, aber wenn dann ein Neuseeländer.
Genau.
Der den Ruf der All Blacks hört.
Aber Jamie Joseph hat letzte Saison auch die All Blacks 15 schon gecoacht. Die haben ja auch gegen die Japan 15 und gegen wen noch haben sie noch gespielt. Und deswegen, da gibt's auf jeden Fall, da sprechen die meisten Sachen für, dass es Jamie Joseph, dass er da auf jeden Fall vorne liegt im Rennen. Du kannst dann auch überlegen, ob Ian Foster, der bei der Mannschaft beliebt ist, es ist immer noch die Mannschaft, ob der nach seiner WM, nach seinem WM, ja, Abschied dann vielleicht doch nochmal kommt und es nochmal probiert, könnte man sich vorstellen. Joe Schmidt
wäre für mich auch so ein Name.
Im Sommer, aber das verlängert sich ja immer weiter, wie lange er bei Australien bleibt. Ursprünglich hätte der ja schon von einem Jahr quasi aufgehört, hat er nochmal verlängert bis zur Lions Tour. Hat dann bei der Lions Tour gesagt, okay, ich mache noch bis Jahresende. Jetzt heißt es, er macht jetzt noch bis zum Ende der Sommer.
Das habe ich gar nicht mitbekommen.
Der Wechsel soll jetzt im Sommer irgendwann stattfinden mit Les Kiss, dass sie dann erstmal gemeinsam jetzt das machen, so eine Zeit.
Okay.
Also aufgrund dessen sehe ich Joe Schmidt nicht als Head Coach. Ich könnte mir vorstellen, dass er dann die gleiche Rolle, die er jetzt am Ende bei Australien macht, dann bei Neuseeland macht, wie er es auch schon 2023 bei der WM gemacht hat, dass er da in so einer Consultant-Role dabei ist.
Mhm.
Wen haben wir sonst noch? Dave Rennie, auch Neuseeländer, ehemaliger australischer Coach, der damals ja gefeuert wurde, um Eddie Jones reinzuholen.
Warren Gatland wurde sogar in den Ring geworfen.
Warren Gatland, aber das sehe ich als sehr unwahrscheinlich, einfach aufgrund dessen, also erstens, wie es jetzt mit Wales am Ende bergab ging und auch wie er dann in den Medien auch offensichtlich immer unglücklicher wurde.
Ja.
Aber auch diese kurze Zeit, die er in Neuseeland war mit den Chiefs und dann richtig, richtig schlecht gekommen, das war eine sieglose Zeit, die er bei den Chiefs war, bevor er dann wieder die British Irish Lions genommen hat. Also deswegen, ich glaube nicht, dass Warren Gatland in Neuseeland gerade so dieses Ansehen genießt wie in Jamie Joseph zum Beispiel.
Ja.
Dave Rennie coacht gerade, ich glaube, die Steelers in Japan, wo auch ich glaube, spielt nicht sogar Artie Servier da und auf jeden Fall Brody Retallick. Aber ja.
Hat Retallick nicht gerade 4 Versuche in einem Spiel gelegt oder so?
Ja, genau.
Das ist so geil.
Und dann also bei Neuseeland, es kommt Richie Mwanga jetzt zurück in diesem Jahr. Das ist stark. Also der hat jetzt auch die Japan Super League gewonnen letzte Saison. Der ist, wenn er auch nur annähernd in der Verfassung ist, wie er 2023 bei der WM gespielt hat, dann ja, können wir uns auf jeden Fall freuen und dann werden die All Blacks auch wieder anders aussehen. Der ist allerdings der Ziehsohn von Scott Robertson so ein bisschen. Also das ist, also diese Crusaders, dass ob da im Team nicht Unruhen es dann gibt, wenn, also wie viele Crusaders-Stammspieler hast du dann in All Blacks? Hast schon immer so deine 6, 7, 8 mindestens in so einem Kader und die werden nicht anti-Robertson gewesen, im Gegenteil. Und die sind dann vielleicht, fühlen sich auch hintergangen von ihren Mitspielern.
Ja. Ein weiterer Name, den ich noch gelesen habe, Vern Cotter, aktueller Coach von Anton Segner.
Bei vielleicht Blues,
ja. Antons Chancen vergrößern.
Das ist sehr stark. Also ich sehe, ich kann es mir schwer vorstellen. Ich meine, Vern Cotter hat auch Test-Coaching-Erfahrung.
War bei Fiji, ne?
Fiji war zuletzt, Schottland war lange.
Vor Craig Townsend sogar.
Ja, ja. Weit davor noch.
Weit davor?
Ich glaube, dazwischen
noch
einen. Dazwischen gab es einen, ne?
Ja, warte, ich schau mal, 14 bis 17 war in Schottland. Wann kam denn?
Ah, nee, dann ist es direkt.
Townsend kam nach Cotter.
Dachte, dazwischen war noch mal was. Aber dann ist Townsend, boah, wie lange ist Townsend jetzt schon Coach von Schottland? Das ist ja brutal.
9. Jahr.
Boah, okay, krass.
Mhm.
Ding.
Ja. Ja,
der ist länger bei Schottland, als wir den Podcast machen. Und das
haben wir das am Anfang eigentlich überhaupt groß erklärt, dass du rausgefunden hast, dass letzten Donnerstag unser 6-jähriges Jubiläum war?
Nee.
Ich habe gesungen, aber keiner hat erklärt, warum.
Ja, aber das ist...
Es steht ja auch ein bisschen für sich. So dumm sind unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht.
Das wird ja vor allem unser neuer Einspieler einfach. Also wir machen jetzt nicht mehr unsere Musik immer, sondern wenn wir den Knopf drücken, kommt dann dein Gesang vom Anfang dieser Folge.
Ich trete hiermit von all meinen Aufgaben als Rugby-Berichterstatter zurück. Tschüss.
Ciao. Nee, also was hältst du generell von dieser Situation bei den All Blacks?
Großartiger Podcast.
Großartiger Podcast.
Ne, Situation bei den All Blacks?
The best. It's tremendous Podcast.
Ja, ich sag mal so, also wenn, dann jetzt, weil dann eben noch knapp 2 Jahre Zeit sind, bis zu einer WM wirklich was aufzubauen. In einem Jahr hätte ich gesagt, zu spät, blöder Zeitpunkt. Wenn, dann jetzt. Alles andere, ich weiß nicht, ich tue mir schwer damit, wenn Mannschaften zu viel Macht haben, also Spieler zu viel Macht haben und mehr oder weniger über Trainer entscheiden, ja. Aber wenn es nicht passt, dann passt es nicht. Und so eine stolze Rugby-Nation wie Neuseeland, da muss es passen. Die müssen zur nächsten WM-Titel-Aspirant sein. Und sie
müssen
haben ja,
sie?
Ja.
Also.
Ja, immer.
Ja, also.
Und
basierend auf Rugby-Geschichte, aber ich glaube, dass das jetzt dieser Coach-Wechsel und das alles, was gerade in Neuseeland da passiert, vielleicht auch ein bisschen einfach nur darüber hinwegtäuscht, dass sie das die Situation mit Super Rugby komplett vermasselt haben. Dass
ja, also,
sie da einfach nicht mehr die Spiele auf Augen hören. Schau mal, was das Südafrika gebracht hat, was die Südafrikaner jetzt in den letzten Wochen hier Champions Cup Rugby gespielt haben. Das nächste an Länderspielniveau überhaupt, was es gibt im Rugby.
Ja.
Und in Super Rugby, du spielst halt immer gegen die Australier, die jetzt zwar wieder besser geworden sind, aber das bereitet dich nicht auf internationales Test-Rugby vor.
Ja. Ja, also deswegen, ich wollte gerade sagen, also neuseeländisches Rugby hat an sich so seine Aura ja verloren über die letzten Jahre. Und wo auch immer angesetzt wird, sie müssen da irgendwo wieder hinkommen, weil diese Aura ist, haben die Südafrikaner ihnen einfach geklaut.
Ja.
Oder sie haben sie übernommen. Geklaut ist ein zu negatives Wort, aber
sie haben sie ihnen entrissen durch den einen oder anderen Titel, den einen oder anderen Sieg gegen sie.
Ja, ja. Also ja, also ich weiß jetzt nicht, ob da ein Trainerwechsel bei den All Blacks das Allheilmittel ist. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht, weil ich sehe da auch tiefer liegende Gründe als das.
Das ist es.
Aber wenn sie das Gefühl haben, dass auch da ein großes Problem da ist, dann sollen sie den Wechsel machen.
Und sagen wir so, ein harter Coach, ob das ein Jamie Joseph, ist halt ein richtig guter Coach und der könnte wahrscheinlich aus der Mannschaft nochmal einiges rausholen, auch mit seiner Erfahrung. Aber er ist auch ein Vern Cotter oder so, der dann wirklich die Jungs dann nochmal der weiß, was es ist, Test Rugby zu coachen.
Ja.
Das wäre wahrscheinlich die bessere. Ich glaube, das Problem ist, dass du jetzt sowohl spielerisches Niveau, das nicht, also du hast im Ligabetrieb kein Testniveau und aber auch einen Coach, der keine Test-Coaching-Erfahrung hat. Ich glaube, wenn du eins von beiden hast, wenn du einen Wettbewerb hast, wie denn, wenn du das Frankreich trainierst, musst du jetzt nicht groß Test-Rugby-Coaching-Erfahrung haben, weil das Niveau, also das Level, das sie spielen, die Art von Spiel, die du in der Top 14 oder im Champions Cup hast, die ist sehr ähnlich, wie du es im Endeffekt bei den Länderspielen hast. Aber wenn du Super Rugby spielst, brauchst du einen Coach, der es weiß, wie es ist,
ja,
was du für Test-Rugby wirklich brauchst. Und dann kann ein Coach dann schon nochmal mehr aus denen rausholen, also ähnlich wie bei Südafrika, aber auch viele in Japan spielen und hier und da und jetzt immer mehr tatsächlich jetzt durch die URC und James Cup auch mehr aus den eigenen Teams. Aber also, ich könnte mir schon vorstellen, dass es funktioniert mit einem Coachwechsel, aber ich glaube nicht, dass es längerfristig die Lösung ist. Weil das kann jetzt cool, also das kann dir jetzt vielleicht bis zur nächsten WM kann es dir helfen, die Mannschaft nochmal aufzubauen. Aber wo sollen die richtig bockharten Britalics und Whitelocks der Zukunft herkommen? Ja. Und nicht alle aus den Niederlanden kommen.
Vielleicht aus Deutschland. Moritz Thonfeld, merkt euch diesen Namen. Kommender Center der All Blacks. So schaut's aus. Dauert aber noch ein paar Jahre.
Wieso sind das eigentlich alle? Also wie viele Leute würdest du sagen, wie viele so Jugendlegionäre hast du jetzt alles schon kontaktiert oder wie viele haben wir in den ganzen Profiländern, Rugby-Ländern? Sagen wir mal 20. 15 bis 20 vielleicht.
Ja, das könnte hinkommen, ja.
Wieso ist da keine erste Reihe?
Da ist eine erste Reihe Spieler dabei und der ist richtig gut unterwegs, mein Lieber.
Das ist eine Sache, die mich so aufregt. Wir haben alles ein schönes Centers und Neuner und Wings und dritte Reihe. Wir brauchen mehr Props, verdammt nochmal.
Und der sollte auch bald im Umfeld der deutschen Nationalmannschaft auftauchen. Kannst auch gerne rangehen an dein Telefon, Simon.
Nee, das ist ein Decker, dass ich das Teelicht bei der Duftkerze ausmachen muss, damit es nicht verbrennt.
Ah, okay.
Aber habe ich gerade schon gemacht, danke.
Gut. und zwar auch im Nachwuchs von Stade Français, Hannes Polomski, der ist Prop und der hat auch seine Einsätze schon bekommen. Das ist ja, also diese ganzen Jungs, Karl Kasper, Colin Wiedemann, Hannes Polomski und wer da noch mit rumhüpft, die sind ja gerade so ein bisschen... Die sind ja noch nicht ganz oben in der Akademie, also die sind auch noch nicht unter Vertrag, die machen momentan noch alles auf eigene Kosten. Die kämpfen jetzt darum, so einen Vertrag zu bekommen und die Verträge bekommen normalerweise die in dieser, ich weiß gar nicht, was das dann ist, eine U21 vermutlich, die da eher so die Starter sind oder die als Starter eingeplant sind für eine Saison. Und Hannes hatte, ich weiß nicht mehr, im November oder Dezember hatte der, glaube ich, sogar einen Start für die Mannschaft und ist dann nochmal im nächsten Spiel von der Bank gekommen. Und, das darf ich, glaube ich, auch verraten an der Stelle, mit dem hatte ich auch schon Kontakt, den hätte ich auch schon gern interviewt. Er hat mir aber abgesagt mit der Begründung, er habe noch zu wenig erreicht in seiner Karriere und deswegen wolle er sowas noch nicht machen. Also ich glaube, da haben wir einen extrem ehrgeizigen Prop im Nachwuchs von Stade Français.
Musik für meine Ohren.
Und ich bin auch mal gespannt, also der Name...
Auch Frankfurter wahrscheinlich, oder?
Frankfurter oder Heidelberger. Also die Jungs, die da bei Stade Français sind, die kommen, glaube ich, alle aus Heidelberg oder Frankfurt. Ich bin mal gespannt. Also da habe ich natürlich jetzt zu wenig Ahnung, auch was bei uns in der ersten Bundesliga los ist. Mir hatte damals Markus Bachhofer, ne, der zurückgetreten ist, mittlerweile gesagt, dass er, heißt der David Jahn... der jetzt auch beim HRK erste Reihe spielt, für so ein Riesentalent hält, aber der ist jetzt, glaube ich, jetzt erstmal nicht dabei bei diesem Camp, aber wie gesagt, da habe ich auch zu wenig. Aber ist nicht Jaden Cleartis, der ist dabei vom HRK, ist der nicht auch so ein junger Prop aus der, finde ich das jetzt noch schnell raus, oder vertue ich mich da total?
Ich meine, der ist so quasi von so einem Ausland-Profis.
Ja.
Dass da also hatten wir ja schon mit Julius Nostadt zuletzt.
Genau, also der ist Prop, aber also der spielt beim HRK, der ist Prop und der hat jetzt zuletzt U20 EM gespielt und ist jetzt auch bei diesem A-Nationalmannschaftscamp mit dabei.
Sehr gut.
Ja, also da kommt schon was nach.
Nice.
Und wenn ich mir dich so anschaue, wird es vielleicht auch nochmal was mit der Nationalmannschaftskarriere, also die nötigen Kilos sollst du.
Die Old Boys Nationalmannschaft, da kann ich dann Prop spielen.
Ich fand das so geil. Ich war gestern beruflich beim Eishockey. Und dann haben wir einen Dude interviewt, der hat so eine Hobby. Das
reimt sich sogar.
Der
Dude interviewt.
Eine Hobbymannschaft gegründet in Landshut, die LA Icebreakers. Und die machen jetzt seit ein paar Jahren immer wieder so Benefizspiele und sammeln richtig viel Geld für einen guten Zweck ein. Beim letzten Spiel haben sie 81.000 Euro zusammengekriegt. Wow. Und die spielen gegen die Eishockey Oldtimers Germany. Mhm. Das ist dann halt einfach wirklich so. Old Boys, ehemalige deutsche Nationalspieler. Aber ich finde diesen Namen so geil.
Ja.
Eishockey Oldtimers Germany. Die Rugby Oldtimers Germany. Finde ich stark.
Ja.
Vielleicht wird es da was für dich.
Ja, dafür hätte ich ja dann davor mal dazu spielen
müssen. Apropos, was ist eigentlich so Stand beim Rugby League? Da hast du ja mal Länderspiele gemacht, ne?
Eins, ja.
Eins. Da
holen wir uns mal den Mauli. Ja. Und dann kann der uns da mal wirklich erklären. Da passiert einiges.
Aber
WM-Qualifikation.
Geht da auch was gegen eine WM? Richtung WM oder?
Ja, also WM-Qualifikation findet, also die Spiele finden im Herbst statt.
Okay.
Ich glaube, es geht auswärts nach Finnland. Mhm. Das ist eine Spiel und beim anderen, lass mich lügen, ist es Tschechien. Aber auf jeden Fall, im Endeffekt musst du 2 oder 3 Spiele noch gewinnen. Ich glaube, Italien ist auch noch dabei bei den Teams, gegen die wir spielen müssen. Aber ja, das wollen wir uns im Juli mal, aber es ist auf jeden Fall gut möglich, dass du das zu einer WM schaffst, dich zu qualifizieren. Vor allem, wenn du es weiter schaffen solltest in sowas wie ein Repechage-Turnier, könntest du dann natürlich sehr schnell auch Profis zugreifen. Und da im Rugby League ist es ja noch ein bisschen einfacher, vor allem mit den Tier 2 oder Tier 3 Nationen, dass du da viel leichter switchen kannst hin und her. Also wie heißt der Scott
Robertson?
Jetzt fällt der Name gar nicht ein. Ja, von den Stormers aus
Drinkwater.
Drinkwater, genau, von den Melbourne Storm. Der Superstar auf der Schlussposition.
Genau.
Der wahrscheinlich irgendwann mal für Australien spielen könnte und sich diesen Weg aber auch nicht verbaut, wenn er für Deutschland spielt.
Da ist der Weltverband sehr dahinter.
Den Wechsel zwischen Tier 1 und Tier 2 Nationen kannst du einfach machen. Und das heißt, wenn Deutschland sich für so eine WM in Australien qualifizieren würde, dann würden da wahrscheinlich locker bei so einem, weiß gar nicht, 30-Mann-Kader für so eine WM, wären wahrscheinlich 20 davon, wären Vollprofis aus der NRL, weil die einfach irgendwelche Großeltern deutsche Vernetzung haben, oder aus der Super League in England können es natürlich auch welche sein. Also da bekommen wir ja mit, gerade, dass es da viele Verwandtschaften gibt. Aber du wirst natürlich auch deine 10, 15 Leute aus Deutschland haben, die dieser Mannschaft geholfen haben, sich zu qualifizieren. Da werden die Coaches auch nicht sagen, nee, ich nehme nur die Profis von
da.
Ja,
klar.
Und das wäre dann schon besonders. Da hättest du dann, also, weil jeder, der League spielt in Deutschland, spielt auch Union, weil es gibt keinen, es gibt zwar einen Liga-Betrieb, aber der findet eigentlich nur im Sommer ein bisschen parallel zum Siebener statt. Also, ja, Alternativprogramm. Und eigentlich alle Leute, die League spielen über die normale reguläre Saison 15er. Das heißt, du hast dann deutsche Rugby-Union-Spieler, die auf einmal bei einer League-WM mitspielen gegen die absoluten Superstars aus der NRL. Das wäre schon cool. Also da holen wir uns auf jeden Fall mal den Mauli, den Kapitän und den Hauptantreiber, sage ich mal, von der Spielergruppe auf jeden Fall im Rugby League Deutschland. Dann quatschen wir mit dem mal drüber.
Ja.
Problem ist, das einzige Blöde ist, dass der Andy Hay jetzt dann leider Deutschland verlässt. Okay.
Apropos an dieser Stelle noch, und ich glaube, dann sind wir auch fast durch, ne? Es gibt ja wahnsinnig gute Nachrichten für alle Rugby League Fans. Und zwar, More Than Sports TV hat die letzten Jahre sehr viel 15er Rugby gezeigt, hatte den Champions Cup, hatte die Premiership.
Kennt den Unterschied nicht.
Die kennen gar keine Unterschiede. Aber egal, diese ganzen Rechte sind ausgelaufen und dafür haben sie jetzt ordentlich Rugby League und Aussie Rules reingeholt. Ja. Also sie zeigen.
Denken auch, das ist das Gleiche?
Wahrscheinlich, ja. Sie zeigen die NRL und die Super League, also die zwei besten Ligen der Welt, Australien und England. Und genau, also da haben sie ja auch letztens diesen Post gemacht und haben erklärt, was S-Live bedeutet. Also die zeigen die kompletten Spiele, aber nicht live, sondern Re-Live. Ich glaube, mit dem Wort hätten sie sich das Leben einfacher gemacht als S-Live.
S-Live. Slide.
Genau, auf jeden Fall, wer Bock auf Rugby League hat oder auf Aussie Rules, läuft mittlerweile sehr viel bei More Than Sports TV. Das Ganze ja auch free. Entweder ist es bei euch beim Anbieter dabei, zum Beispiel Magenta TV, oder einfach über deren Homepage, auch wenn da kein 15er mehr läuft. Ja, dann würde ich sagen, Simon, mir fällt gerade ein, ich habe ja gar nicht so falsch gedrückt am Anfang, weil wir haben ja keine Folge über Weihnachten gemacht. Also können wir auch damit eigentlich den Closer spielen, oder?
Mhm.
Bis bald. Am 19. Januar. Frohe Ostern!